Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und wo uns sonst so gerade hört.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 Stunden Kino, ganz im Zeichen des CSD. Und ganz im Zeichen von Flori, hi, grüß dich.
Hallo, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hey, hi.
Flo schaut auch noch gleich vorbei. Lars ist hier an den Reglern. Und wir beginnen mit Musik in den Tag.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Oh, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Filmstart der Woche.
Die Ghostbusters, die weisen mal wieder darauf hin, dass wir hier einen Horrorfilm auf dem Treppchen ganz oben haben in dieser Woche. Klar, wir reden natürlich jetzt über Longlegs, über den Film, über den schon so viel geredet wurde. Einer dieser Filme, der mit großen Vorschusslorbeeren und viel Tamtam irgendwie zu uns in die Kinos kommt. Ob er dem Hype gerecht wird, das wollen wir jetzt besprechen. Reden wir erstmal darüber, was ist Longlegs?
Naja, wie wir im Vorspann schon lesen können, ist Longlegs Nicolas Cage. Das ist, glaube ich, nicht zu viel verraten. Wir haben bei Longlegs eigentlich eine relativ klassische, so macht es zumindest zunächst den Anschein, Serienkiller-Geschichte. Micah Monroe spielt eine junge FBI-Agentin, die wahrscheinlich nicht nur zufällig an Clarice Sterling erinnert aus den Schweigenden Lämmer. Die wird eben, nachdem sie am Anfang ein paar Dinge halt eben ein paar gute Entscheidungen trifft oder ein paar Ermittlungserfolge sozusagen hat, wird sie angesetzt auf eine Reihe von sehr mysteriösen Mord- bzw. Selbstmord- und Mordfällen, weil das ist ja das Besondere, dass wir hier eine Reihe von, auf jeden Fall Tötungsdelikten haben, die ohne jeden Zweifel miteinander in Verbindung stehen. Allerdings gibt es nicht wirklich Hinweise auf den Täter, weil der nämlich keine Spuren hinterlässt, sondern der Täter ist regelmäßig eine der Personen, die am Ende tot sind, also typischerweise der Familienvater, der dann also erst den Rest seiner Familie und anschließend eben sich selbst umbringt. Und diesem Fall oder diesen Fällen widmet sich dann eben unsere junge Agentin. Ne?
Ja, das ist korrekt zusammengefasst.
Ja, also es ist ein relativ klassisches Procedural, das auch sein 90er-Jahre-Setting inklusive Bill Clinton-Jumpscare, dass man halt sein Bild an der Wand sieht, weil sie halt, der Präsident hängt ja als Porträt in amerikanischen Justizbehörden und genau, auf jeden Fall, es wird halt fest in die 90er verankert, was dazu führt, dass die Ermittlung sehr taktil ist. Also unsere Agentin sieht sich Mikrofisch an, sie arbeitet mit Zetteln, Papier, alten Zeitungsausschnitten, trägt oft Handschuhe, um Dinge zu berühren. Also es ist halt einfach ein Film, der dieses Setting für sich nutzt, um eben ja Ermittlung als Artefakte sichtbar zu machen. Ihr wird halt auch ein bisschen so eine, ja, also es wirkt am Anfang, als hätte sie fast hellseherische Fähigkeiten oder Intuition, wird halt auch getestet, ob bei ihr irgendwelche Neurodivergenz vorliegt und dann kriegt sie Spreadsheets ausgehändigt, also mag einen, also es ist auf jeden Fall, ja, ein Thema da drin, dass sie halt auch irgendwie auf eine Art besonders ist, war, und es stellt sich halt heraus, dass da auch durchaus Traumata und persönliche Verbindungen zu den Gefahren eine Rolle spielen. Und was den Film auch mitprägt, ist der Hintergrund der 90er Jahre und damit auch der Satanic Panic, dass eben satanische Verbrechen und Kulte und so etwas ungewöhnlich ernst genommen werden im Zeitgeist und ja, entsprechend auch innerhalb dieses Settings und dann tatsächlich auch eine Rolle spielen, das verrät, glaube ich, nicht zu viel.
Nee, denke ich auch. Also da sollte man schon, also was man sich, ob man sich nicht darauf einstellen sollte, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der jetzt eben nicht wie Schweigendämmer eben die ganze Zeit in der Realität, in der Realität fußt halt irgendwo, sondern es ist schon irgendwie, ja,
das fand ich jetzt fast schon zu viel. Ab.
Naja, man muss natürlich klar darüber reden, dass da am Anfang des Films schon, sag ich mal, Dinge passieren, die jetzt mit herkömmlichen Erklärungsmethoden, die dort sozusagen fehlgehen. Klar ist aber natürlich auch, dass das auch so ein Film ist, wo eben viel in diesem Zwielicht stattfindet, von wegen findet das jetzt gerade wirklich statt, wird sich das eingebildet und so weiter. Und das ist ja auch ein großer Teil davon, also ein großer Teil dessen, wo der Film Longlegs seine Spannung und seine Atmosphäre herzieht, neben der wirklich sehr, sehr gelungenen Inszenierung. Und ich würde vielleicht auch fast übergehen und sagen, dass das auf jeden Fall die ganz große Stärke dieses Films ist aus meiner Sicht. Das ist ein wirklich packend und top inszenierter und auch top besetzter Thriller, der genau weiß, wann er vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen kann, weil ruhig ist dieser Film an vielen Stellen. Der ist nicht irgendwie so, sag ich mal, hektisch erzählt oder sowas, sondern der nimmt sich seine Zeit und zwar eigentlich genau richtig. Also was Erzählstruktur, aber was eben auch die Inszenierung angeht, finde ich, kann man dem Film kaum einen Vorwurf machen und ich finde, da wird er seinen Vorschusslorbeeren, die er ja aus den Vereinigten Staaten bekommen hat, in der Hinsicht auch absolut gerecht.
Absolut, ja. Beste Staffel True Detective seit der ersten.
Und das in gerade mal 97 Minuten. Nee, 101 Minuten ist er lang. Also genau.
Ja, schon wieder. Wirklich sehr, 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 sehr dicht, sehr atmosphärisch.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, jetzt noch was zu sagen, weil ich gerade
so überlegen bin. Nee, wir müssen ja auch nicht über den Inhalt reden. Ich meine, das ist das, was ich jetzt eben gesagt hatte, war auch nur so ein bisschen vielleicht, dass man sich ja, dass man am Ende nicht enttäuscht ist. Das ist es halt.
Das könnte, ja, also ich habe von anderen nämlich auch schon gelesen, dass sie dann halt enttäuscht waren, weil man darf halt dieses Ganze, der gruseligste Film der letzten 10 Jahre, was auch immer, also ich finde, der hat durchgängig auf jeden Fall schon, sorgt er für eine gewisse Gänsehaut und Anspannung halt, aber halt immer so auf diesem, es ist alles vielleicht creepy und unangenehm, kurz vor, ich grusel mich wirklich. Weil ich kann sagen, da kommt diesen Monat noch ein Film, der für mich, glaube ich, wirklich die gruseligste Szene seit einer ganzen Weile drin hat, weil die einem nahe gehen kann.
Er macht das halt wirklich geschickt, finde ich. Also diese Atmosphäre aufzubauen. Ich muss halt wirklich sagen, ich fand den Film gut, als ich ihn gesehen habe im Kino so und habe mich jetzt nicht so sehr gegruselt oder erschreckt oder sonst irgendwas. Also mit Jumpscares arbeitet er ja Gott sei Dank dann auch recht wenig eigentlich.
Der eine, der kommt, ist wirklich großartig.
Ja, genau. Also das hat für mich ganz gut funktioniert im Kino. Ich muss aber wirklich sagen, so der wirkt nach, der Film. Der hatte also irgendwie nach ein paar Tage später, hat er mich tatsächlich irgendwie noch so ein Stück weit, ist der mir noch den Rücken hochgekrochen. Der macht das gut mit der Atmosphäre, finde ich.
Kann mir vorstellen, dass das bei dir vielleicht auch teilweise noch mal ein bisschen mehr wirkt als Familienvater eventuell. Es ist mir so währenddessen auch gekommen, dass das bei Menschen, die halt selber Familie haben oder sogar selber Familienvater sind, noch mal ein bisschen mehr wirken kann, weil das ja so eine zentrale Thematik einfach auch im Film ist. Und es geht ja immer darum, dass eben Familienväter ihre Familie umbringen und wie die dazu gebracht werden und sowas. Deswegen.
Wobei wir das ja tatsächlich eben nicht miterleben. Ne? Man sieht es ja wirklich komplett aus der Perspektive der Agentin.
Ja, aber.
Also, und sieht halt eben nur die Folgen eigentlich kostenlos.
Ja, sehen. Aber wir sehen da, wie Leute mit einer Axt erschlagen werden.
Sieht schon wieder Leute gut.
Auch als dann die Einrichtung da besucht, also als die Micah Monroe da der einen Überlebenden sozusagen da den Besuch abstattet in der psychiatrischen Einrichtung, da sieht man dann ja auch recht deutliche Rückblenden und so. Aber klar, es ist natürlich viel auch, es wird viel auch, sag ich mal, suggeriert und nicht unbedingt gezeigt, was ja auch immer eine Stärke ist in Filmen.
Was ich halt interessant fand, ich habe so ein bisschen hier und da auch was gelesen darüber, halt eben wie der Film seine Atmosphäre auch aufbaut und der ist, könnte man jetzt wirklich mal drauf achten, wenn man sich den nochmal anschaut, der ist halt teilweise wirklich aus Kinderperspektive gefilmt, also immer von unten nach oben und hat dadurch halt eben auch diese Bedrohung.
Ja, also der Skinnamarink-Trick wird verwendet und er schafft halt immer wieder sehr viel Leerraum im Bild, also dass wir Hintergrund haben, in dem sich irgendwas bewegen könnte oder auch sich was bewegt und es wird einfach Spannung aufgebaut die ganze Zeit dadurch, wie die Kamera halt auch selbst bei Sachen, die woanders vielleicht eine Nahaufnahme wären, uns mehr Raum und mehr peripheren Blick geben.
Ja, vor allen Dingen auch das Zentrum. Also ich würde eine Szene als Beispiel nehmen, wo hier Michael Monroes Figur am Schreibtisch sitzt und in ihrem Haus Und im Hintergrund ist eine offene Tür, die in der Unschärfe ist. Und es ist halt nie sie im Zentrum des Bildes, sondern es ist immer die Tür im Zentrum. Also dein Blick wird nicht auf sie gelenkt durch die Kamera, sondern auf diesen leeren Türrahmen, wo du die ganze Zeit damit rechnest, kommt da was, kommt da nichts. Und darüber erzeugt er halt, also so hat es bei mir zumindest funktioniert, wirklich auch einfach Anspannung, weil du da sitzt und so die ganze Zeit so bist, passiert was, passiert nichts.
Ah, und dadurch die Statik halt.
Und, ne? Ja genau, und dann bleibt es einfach stehen. Und es bleibt einfach mal für 2 Minuten einfach nur so ein Kamerabild stehen und du bist dann Hilfe.
Ja, es ist halt das fühlt sich halt unangenehm an. Die Kamera fährt halt nicht irgendwie virtuos irgendwo rum, sondern es passieren Dinge vor der Kamera oder im Hintergrund in der Unschärfe.
Ja, es ist viel so eine beobachtende Zeuge werden oder eben eine Ich-Perspektive. Also beides findet halt da wechselnd statt.
Und da müssen wir noch über Nicolas Cage reden.
Ich wollte es gerade sagen, denn wir haben ja irgendwie was mit einer Serienkiller-Geschichte zu tun. Vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um einzuwerfen. Auch der Regisseur dieses Films ist ja auch aufgrund seiner Familiengeschichte, hat er auch schon irgendwie was mit Serienkillern in Anführungsstrichen am Hut. Denn der Sohn von Anthony Perkins, dem Darsteller von Norman Bates, hat natürlich auch schon einige Regiearbeiten gemacht und sich natürlich auch selber da emanzipiert. Eindeutig vom großen Namen seines Vaters ist aber natürlich auch jemand, der also mit dem Thema dadurch allein schon Berührung hat, ja?
Ja, genau. Ich würde, wenn wir jetzt schon Nicolas Cage kurz hinten angestellt, wenn wir jetzt schon über Oscar Perkins oder Oz Perkins reden, der übrigens eine der besten IMDb-Seiten der Welt hat, mit als kleines Kind bei Psycho 2 mitgemacht, dann irgendwie natürlich blond und Secretary und dann fängt er an, Regisseur zu werden. Also ist halt schon so eine Banger-Filmografie. Der beschäftigt sich halt öfter mit diesen satanischen Themen. Black Coat's Daughter hat er schon verfilmt. Und er hat in diesem Film auch tatsächlich darüber gesprochen, dass er, und da schaffen wir auch unsere Verbindung zum stattfindenden CSD, dass er eben Sachen verfilmt wie unausgesprochene Geheimnisse, die da im Raum stehen. Denn Anthony Perkins, ein Vater, der halt eben Norman Bates gespielt hat, war zumindest bi, wahrscheinlich schwul und hat das halt vor sich und seiner Familie versucht zu verheimlichen und hat deswegen halt auch stark an Depressionen und so etwas gelitten und halt einfach wie so eine, unterschwelligen Dinge, die man als Kind zwar mitkriegt, aber eben nicht wirklich benennen kann, halt das einfach das gesamte Familienleben belasten können, ist halt ein Erlebnis, das er hier mit reingetragen hat in diesen Film, natürlich mit Family Obliteration, also diesem ein Mitglied der Familie löscht die gesamte Familie und dann sich selbst in einer Gewalttat aus. Das ist natürlich nichts, was ihm passiert ist, aber das ist etwas, was er bereit ist, sozusagen zu überhöhen und einfach dieses, es gibt ein Geheimnis das spielt er halt mit und ist, glaube ich, auch was ihn relativ geprägt hat, in seinem Weltbild, dass er in einem Haushalt war, wo Sachen einfach nie ausgesprochen werden konnten.
Und damit kommen wir tatsächlich dann auch zu Nicolas Cage.
Zu Nicolas Cage, ja. Also vielleicht mal vorab, wer Longlegs sehen möchte und nicht weiß, wie Nicolas Cage in diesem Film aussieht, googelt es auch nicht. Ja, also das ist eine Sache, das ist eine Überraschung sozusagen in dem Film, weil er sieht, so viel ist dann wahrscheinlich doch naheliegend, ein bisschen anders aus als sonst. Ich fand ehrlich gesagt, also wir hatten ja auch kurz nach dem Kino drüber gesprochen, ich fand es an der Stelle schon so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich gibt es da auch eine in Anführungsstrichen rationale, also im Film sozusagen logische Erklärung, aber mich hat es da schon so ein bisschen gestört. Mir sah er ein bisschen zu künstlich aus, spielt das aber natürlich gut.
Ja, und ich habe nur gemeint, das ist einfach vermutlich 100% Absicht, dass du halt.
Ja, wenn es ein bisschen rausbringt, ist
natürlich dann aber ja. Du hast deine Figur halt drin, die halt allein von ihrer Profession, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu sagen, halt prädestiniert dafür ist, das in einem derartigen Film dann so auszusehen. Finde ich. Für mich ist es eher so dieses, ich fand es cool, dass es Nick Cage war, aber am Ende des Tages habe ich es hauptsächlich an der Stimme erkannt und behaupte halt, ich fand ihn halt schon auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen austauschbar, weil ich finde, er ist halt wirklich so viel unter Make-up, dass man es halt nicht unbedingt erkennt und das könnte dann halt auch wieder jemand anders sein.
Agree to disagree, weil ich schon, klar, es ist immer schwierig, wenn man halt eben so ein präsentes Make-up hat, darunter dann den Schauspieler zu erkennen und die Qualität des Schauspielers zu erkennen oder der Schauspielerin. Aber ich finde, die Qualität von Nicolas Cage ist ja einfach völlig freizudrehen quasi, ne? Und Das macht er eigentlich hier schon ziemlich gut und ich hätte mir schwer da jemanden anders vorstellen können, der es tatsächlich auch irgendwie in dieser Art umsetzt, weil er halt wirklich diesen Wahnsinn halt nicht nur in den Augen hat, sondern auch in seiner Stimme ganz klar, in seiner Gestik, in seinem ganzen Auftritt. Und das ist so ein zurückgehaltener Wahnsinn halt irgendwo, der da drin steckt. Ich fand das schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
Für mich hat diese Figur nicht funktioniert, weil sie Nicolas Cage war. Weil wir haben Nicolas Cage schon 1000 Mal over the top gesehen. Wir wissen exakt, wie hoch das geht. Wenn Nicolas Cage plötzlich anfängt zu singen, kennen wir das aus irgendwelchen weirden Elvis-Imitationen.
Ja.
Und einfach dadurch, dass ich wusste, dass er das ist, hatte ich eben nie eine Sorge, wie weit kann das gehen, sondern ich wusste exakt, wie weit das gehen kann. Ich bin darauf geprimed, das unterhaltsam und bis zu einem gewissen Grad auch trashy lustig zu finden, einfach weil wir Nicolas Cage in dieser Rolle schon, jetzt nicht exakt dieser, aber diesem ich gehe over the top schon oft gesehen haben.
Aber das Bedrohliche fehlt dann für dich.
Genau, für mich war es halt nicht mehr bedrohlich. Und wenn wir jetzt eben, der Film groundet sich halt auch in Popkulturreferenzen, er zitiert nicht am Anfang wie das Omen irgendwie die Offenbarung, sondern T-Rex, was wir halt, das Lied, was wir halt hier gehört haben, deswegen greife ich da die Referenz rein. Wenn wir Ted Levine in Schweigen der Lämmer sehen oder wenn wir, ich weiß gerade nicht, wer ihn gespielt hat, aber den gruseligen großen Typen aus Twin Peaks, dann ist halt eben nicht klar, wie weit die bereit sind zu gehen, wo die hingehen können. Da ist eine Überraschung drin, wenn sie over-the-top-Dinge tun. Ja. Und diese Überraschung war für mich durch das Casting, was sehr stunty ist und was auch cool ist, dass er sowas macht, leider raus gewesen. Also da hat mir tatsächlich einfach Nicolas Cage nicht, hat dem eher geschadet oder er konnte halt sozusagen dem Schatten seines eigenen Ruhms nicht entkommen für mich. Mhm.
Es ist halt ein bisschen Stuntcasting, sage ich mal, und wie du schon sagst, und zum anderen ist es natürlich auch ein klarer Selling Point zu sagen, wir haben jetzt eben hier Nicolas Cage in dieser Rolle, wo er halt eine absolut verrückte Figur irgendwie spielt, und das soll dann natürlich auch dazu bewegen, natürlich auch irgendwie Leute ins Kino zu locken. Ne?
Ja, er war ja auch als Producer dabei, also ich weiß nicht, ob er dann davor erstes gelesen hat und gedacht hat, ich produce das und dann setze ich mich selber da rein, oder ob er gefragt wurde, ob er mitspielen möchte und dann gesagt hat, ey, weißt du was, ich sehe Potenzial, also gebe ich noch Geld dazu oder sowas, aber ich vermute, das spielt auch irgendwie eine Rolle ja dann damit rein, dass er da drin sitzt.
Was man natürlich auch klar sagen muss, ist, Nicolas Cage taucht auch in dem Film gar nicht so viel auf, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und vor allem in der ersten Hälfte des Films noch mal weniger. Und vielleicht möchte ich da auch so ein bisschen überleiten und sagen, dass die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel vielleicht auch das ist, was mir an dem Film besser gefallen hat, als alles, was so in Richtung der Auflösung ging. Weil, ein Film, der Spannung aufbaut, muss sich ja auch immer so ein bisschen daran messen lassen, was dann eigentlich am Ende dahinter steckt. Und wie gesagt, gerade, ich hatte es ja eingangs gesagt, gerade wenn die Prämisse ja so ein bisschen angibt, okay, da passieren Verbrechen und es kann sich keiner erklären, auf welche Art und Weise die zustande kommen. Es gibt dann natürlich als Film verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann es entweder gar nicht auflösen, man kann es relativ abstrakt machen oder man kann es doch irgendwie relativ konkret machen. Ich glaube, wie der Film sich dort entscheidet, finde ich dann bei dem, was man dort dann auch vielleicht inhaltlich sozusagen wählt, finde ich nicht so optimal, muss ich sagen. Also, weil dann am Ende die Geschichte als solche, wenn ich mir die dann so von vorne bis hinten durchdenke, weil ich die nicht so gut finde irgendwie. Und das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass die Geschichte auch irgendwie sich dann am Ende kleiner anfühlt, als sie eigentlich hätte sein können. Also gerade wenn ich dann denke, wie viele Figuren eigentlich irgendwie eine Rolle spielen, wer oder was oder wie auch immer dann eigentlich alles beteiligt ist an dem, was dahinter steckt, hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen mehr ist als das, was es ist. Also da war ich dann schon auch ein bisschen enttäuscht und das muss ich dem Film dann doch auch schon irgendwie ankreiden, muss ich sagen.
Ja, kann ich so mitgehen. Ich glaube, wir haben also, Florian hat den mit mir und Robert zusammen im Kino gesehen und das war so unser Verdikt am Ende. Ja. Robert war auch relativ begeistert bis halt eben zur Auflösung und mir ging es ähnlich. Ich war auch einfach bei der Auflösung so, schade. Ich hatte mir das irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt oder einfach halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube fast, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, denke ich so fast, so, dass es halt einfach Fälle davon gibt, dass die eine der anderen beiden Optionen, die du gerade genannt hast, deutlich besser gewesen wäre, glaube ich, für den Film und für mich persönlich einfach hat es mir auch besser gefallen dann.
Ja, ich fand da auch so einiges unbefriedigend, muss ich sagen, also nicht nur beim Ende, sondern auch schon zwischendurch, gerade was diese Geheimschrift, ne, diese Geheimsprache da quasi anbetrifft, ne, damit wurde ja auch schon irgendwie kräftig die Werbetrommel gerührt. Ich bin ja hier irgendwie Neon, wir reden hier über Neon, ja, Neon ist neben A24 gerade so die Hype Horrorschmiede quasi, die bringen ja auch demnächst Coco hier bei uns in die Kinos. Vielmehr bringt das Weltkino, aber Weltkino. Also Neon hat co-produziert bei Coco beispielsweise, hat wirklich ein paar sehr, sehr starke Filme, unter anderem die letzten Cannes-Gewinner immer alle produziert, mit finanziert und ja, die haben natürlich die Hype-Maschine auch hier gut angeworfen in den Social Medias und mit dieser Geheimschrift halt da schon sehr viel gearbeitet im Vorfeld und Nachrichten verschlüsselt, die man dann entschlüsseln musste und so. Und wie der Film damit umgeht, ist halt wirklich leider eine große Enttäuschung.
Ich habe ehrlicherweise von diesen Social-Media-Sachen gar nichts mitbekommen. Also die Schrift ändert einen, also mich ändert sofort an Zodiac, wie wahrscheinlich natürlich sehr, sehr viele Menschen, an den Zodiac-Killer, den es natürlich auch wirklich gab und der diese Schrift ja verwendet hat, die auch viele Jahre nicht aufgelöst wurde. Und für mich war es eigentlich fast nicht mehr als eine Anspielung darauf. Eine Anspielung an einen realen Serienkiller, der natürlich auch schon häufiger verfilmt wurde. Und mehr war es irgendwie nicht, ne?
Also ja, ich sehe es auch als Anspielung. Wir hatten Charlie XCX schon gehört, Nicolas Cage hatte auch seinen Brad Sommer, nämlich es wurde durch eine Marketingkampagne etwas, was am Ende guter, populärer Mainstream ist, zu einem kollektiven Erlebnis gemacht. Also das Alternate Reality Game, was da gelaufen ist mit der Schrift und einfach die Trailer, die halt immer einem auch selber in so ein investigatives Mindset reingebracht haben, dass man sich eben die Trailer mehrmals ansieht, Bild für Bild. Das schafft eben dieses gemeinsame Erlebnis, was auch tatsächlich bei zumindest der ersten Staffel True Detective eben durch die wöchentlichen Releases so entstanden ist. Und das ist dem einfach sehr, sehr gut gelungen in der Marketingkampagne, weswegen ja halt eben auch für viele Leute so ein Payoff am Ende gewesen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man eben auch, wenn man halt Film größer betrachtet als das eigentliche Werk, mit ansehen muss, dann ist das einer, der perfekt vermarktet wurde. Und ja, für manche hat er halt dann am Ende standgehalten und für uns offenbar nicht vollends. Bei mir ist halt, das ist auch ein Ich-Problem, eher die Nicolas Cage-Rolle gewesen, wenn ich nämlich, dass ich da nicht connected habe. Es ist halt nicht ein Nicolas Cage macht es schlecht, das wollte ich nochmal da zu ergänzen. Das ist einfach ein ich fühle es nicht. Mhm. Aber wie der Film sich am Ende auflöst und wie er konstruiert ist, sehe ich durchaus als schlüssig, nämlich wenn man Satanic Panic und Satanic Panic Medien für bare Münze nimmt. Der Film endet auf eine Weise, wie halt sozusagen sich die Leute damals sozusagen dämonische Einflüsse vorgestellt haben. Es gibt einfach das Böse und das tut böse Dinge und Menschen können unter diesen Einfluss geraten. Das ist sozusagen das Ende. Das ist natürlich auch ein sehr wenig psychologisches Ende, sondern es ist halt einfach ein, das Böse hat Einfluss über uns gewonnen und jetzt war es da und es treten halt Figuren einfach dann satanisch auf und nicht menschlich.
Ja, aber hätte man halt, finde ich, dann irgendwie in der Umsetzung, also wie gesagt, ich glaube halt, dass gerade wenn das, was du beschreibst, das ist ja alles sehr metaphysisch und da ist halt vielleicht die abstrakte Herangehensweise die bessere.
Ja, wirklich.
Da können wir uns drauf einigen.
Auf jeden Fall.
Jo, also Longlegs ab dieser Woche überall zu sehen im CineStar, im Passagekino, im Cineplex, im Regina und im Pushkino in Halle. Da könnt ihr ihn also ab dieser Woche erleben und euch selber ein Bild machen. Unsere Meinung habt ihr gehört. Ich gucke gerade noch mal kurz rein hier im Cinemax, im Prisma und im UCI natürlich auch. Klar, logisch. Läuft also jetzt gerade wirklich überall, teilweise auch in der Originalfassung, zum Beispiel im Passagekino. Longlegs ab dieser Woche im Kino. Und wir hören noch ein bisschen Musik aus, es war aus dem Film auch, ne? Follow the Boys, Connie Francis?
Nein, das kommt später.
Das kommt dann später, okay, alles klar. Das war das für später. Ich habe jetzt eine Liste quasi.
Mach doch, wenn die Carlos mit dem Shining-Thema.
Ja, warum nicht?
Das passt doch auch thematisch.
Genau, geht immer gut. Also Wendy Carlos hier mit der Shining-Theme. Ich versuche das gerade hier nochmal kurz an den Start zu bringen und dann geht's los. Und gleich kommen dann die weiteren Filmstarts in dieser Woche. Mehr gibt's auch noch. So, bis gleich.
Sag mir, was ist das? Ist das vielleicht Liebe, wenn man immer an jemanden denkt?
Ja, sicher, Milady. Und manchmal schläft man schlecht, Milady.
Das stimmt gerade. Das ist aber doch so hübsch.
Ja, und es verschlägt den Appetit. Das habe ich auch bei euch beobachtet, als er im Kerker lag und man ihn hängen wollte.
Musik.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax etc. pp. Wir sind mitten in den Filmstarts drin, haben jetzt schon den Horrorfilm der Woche gehabt und kommen nun zur zweiten Regiearbeit von Viggo Mortensen. Viggo Mortensen muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr so großartig vorstellen, war ja als Aragorn in Herr der Ringe schon auf jeden Fall überpräsent in den großen drei Teilen. Immer schwierig für einen Schauspieler danach dann auch Fuß zu fassen und andere Dinge zu machen, die einen dann vielleicht nicht mehr unbedingt nur und ausschließlich damit identifizieren. Aber es gab auch großartige Sachen wie The Road beispielsweise oder wie Captain Fantastic, wo er auch ganz, wirklich sehr stark in der Hauptrolle einer ganz anderen Figur halt auch zu sehen war. Und er hat 2020 bereits sein Regiedebüt vorgelegt. Das war ein Demenzdrama Falling mit Lance Hendrickson und auch ihm in der Hauptrolle und Laura Linney. Viggo Mortensen also auch als Regisseur und als Drehbuchautor aktiv und bei dem Filmfestival in Karlovy Vary hat er in diesem Jahr nicht nur den President's Award entgegengenommen, sondern auch seinen neuen Film präsentiert. Ich durfte ihn dort auf der riesengroßen Leinwand sehen im Thermal und ja, es ist ein Western. Es ist, wie das oft irgendwie in letzter Zeit der Fall ist, wenn Western inszeniert werden, dann doch oftmals auch von Schauspielern oder Schauspielern wirklich in diesem Fall, die dann auch das Drehbuch schreiben oder am Drehbuch mitschreiben und auch produzieren. Und es ist, der Western funktioniert offensichtlich auch nur noch auf diese Art und Weise, wenn sich halt eben auch ein Künstler da so vollkommen reinkniet und voll investiert. Und in diesem Fall ist das eben auch so. Viggo Mortensen hat hier Drehbuch geschrieben, Regie geführt und auch die Musik tatsächlich mitkomponiert. Und es ist aber trotzdem ein nicht ganz gewöhnlicher Western. Wir befinden uns hier im Jahre 1860 und sind also mitten in so einer Siedlerzeit. Viele Menschen kommen aus unterschiedlichsten Orten der Welt, vor allen Dingen aus Europa, nach Amerika, um dort eben Fuß zu fassen, vielleicht ihr Glück zu versuchen. Weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwo im Gold Rush ist oder eben auch auf andere Art und Weise zu versuchen, dort eine Zukunft zu schmieden. Und das ist das Interessante auch. Wir haben es hier tatsächlich eben auch mit zwei Einwandererfiguren zu tun. Viggo Mortensen spielt Holger und Holger ist wiederum ja ein schwedischer Einwanderer. Und Vicky Krebs spielt Vivienne. Und Vivienne ist Tochter einer französischen Familie. Deren Geschichte wird auch in vielen Rückblenden immer wieder erzählt, wie der Vater eben auch schon losgezogen ist, um an der Seite der anderen im Bürgerkrieg zu kämpfen und was das eben auch für die Familie bedeutet hatte, dass sie dann eben auch alleine war mit ihrer Mutter. Das hat sie zu einer sehr starken Frau gemacht, Vivienne, die sich sehr gut behaupten kann eigentlich eben in dieser unwirtlichen Männerwelt, in der sie sich bewegt. Vivienne hat dann auch, leistet dann auch Widerstand irgendwo gegenüber den Avancen des ziemlich reichen Industriellen, der sie da anbaggert am Anfang und ja, brüskiert ihn eigentlich. Und zwar mit einem Typen, den sie mehr oder weniger auf der Straße auflässt, nämlich Holger Olsen. Und dieser Holger ist ein sehr schweigsamer Typ, ein Carpenter, also hier ein Zimmermann, dankeschön. Ein Zimmermann, der eben ja sich so sein Brot verdient, aber doch eher so der Einzelgänger ist. Wir erleben ihn tatsächlich hier in den allerersten Filmminuten dabei, wie er seine Frau beerdigt und wie er eben Vivienne beerdigt. Die beiden, also wirklich schon eine lange Zeit irgendwie miteinander zusammen gewesen sind, verheiratet gewesen sind und er an ihrem Sterbebett sitzt und ihre Hand hält und die letzten Minuten quasi von Vivienne sind auch gleich die ersten Filmminuten. Das heißt, der Film bewegt sich dann im Folgenden in einer Rückblende, die allerdings auch immer wieder zweigeteilt ist. Auf der einen Seite erleben wir Holger dabei, wie er dann seine Frau beerdigt und gemeinsam mit dem Sohn auf dem Rücken des Pferdes loszieht Und auf der anderen Seite erleben wir halt eben die Geschichte, wie Vivian in dieses Tal kommt, wie sie sich dann doch verlieben, obwohl es am Anfang eher so eine Zweckbeziehung ist zwischen den beiden. Und wie er, Holger, dann loszieht in den Bürgerkrieg, um eben zu kämpfen und sie zurückbleibt und sich dort ja vor allen Dingen der Männer erwehren muss. Das ist schon echt stark erzählt. Es ist sehr stark gespielt von Vicky Krieps in der Hauptrolle. Die ist hier wirklich sehr präsent. Also der Film ist wirklich aus ihrer Perspektive auch erzählt. Das macht es wirklich auch sehr interessant. Manchmal ist es mir ein bisschen zu einfach gezeichnet gewesen, was die Handlung anbetrifft. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Nuancen, ein bisschen mehr Tiefgang auch gewünscht. Es ist relativ geradlinig, obwohl es eben auch nicht ganz chronologisch erzählt wird, sondern eben in diesen zwei verschiedenen Zeitebenen. Aber, also auch die beiden sich kennenlernen, fand ich ein bisschen sehr einfach gezeichnet. Aber trotzdem, gerade wegen den beiden Schauspielern, Schauspielerinnen, das wirklich überzeugend und sehenswert. Robert war restlos begeistert, er fand ihn wirklich toll, ein authentischer Western mit einem großartigen Viggo Mortensen in der männlichen Hauptrolle hier. Und er meinte, er würde sowieso nur drüber schwärmen und er fühlte sich auf jeden Fall authentisch an, der Film. Und er war wirklich völlig drin in dieser Geschichte, die er dann auch irgendwie ihre 2 Stunden und 10 Minuten sich zieht, aber sicherlich sehenswert und nicht langweilig ist. Interessant, dass wir gerade in diesem Monat 2 große Western im Kino erleben dürfen. The Dead Don't Hurt und demnächst dann auch Horizon von Kevin Costner von und mit. Das aber dann an anderer Stelle. Da gibt es auch viel zu sagen, glaube ich. Und ich glaube, da wird auch Robert wieder mit dabei sein, wenn wir über Horizon reden. Also für mich ein bisschen der schlechtere Western von den beiden, aber trotzdem sehenswert. Schön, dass es das Genre weiterhin gibt und dass es, begeisterte Enthusiasten gibt wie Viggo Mortensen, die dem Genre auch neue Facetten abgewinnen können. Und ja, Vicky Krieps sowieso absolut klasse in der Hauptrolle. Und immer wieder gerne gesehen. Solly McLeo kann ich übrigens noch loben. Der spielt den Sohn des Großgrundbesitzers und ist halt wirklich echt ein fieses Arschloch, meine Herren. Also der ist wirklich ziemlich bemerkenswert, beeindruckend, gruselig und einschüchternd wirklich auf der Leinwand. Also den habe ich jetzt neu entdeckt. Der hat bisher mehr oder weniger so Nebenrollen gespielt, noch nichts groß gemacht, was mir jetzt bisher zumindest aufgefallen ist. Aber den sollte man definitiv im Auge behalten hier als Weston Jeffries. Vorher vor allen Dingen Serien gemacht, in Outlander war er zu sehen gewesen, in Tom Jones. Also wirklich auch eine Entdeckung durchaus des Films. Zu sehen ist The Dead Don't Hurt tatsächlich auch vielfach in dieser Woche im Kino, und zwar in den Passagekinos im Cineplex läuft der, am Pushkino auch zu sehen. Ja, der Western der Woche. Vor nunmehr 17 Jahren hat uns Marjane Satrapi einen ganz wundervollen Film geschenkt, basierend tatsächlich auf ihren eigenen Erlebnissen und ihrer eigenen Geschichte und auch ihrem eigenen Comic, also ihrer eigenen Graphic Novel. Persepolis war das, ein Film, der von der Revolution, von der Islamischen Revolution im Iran erzählt und das auf eine sehr, sehr beeindruckende, kunstvolle Art und Weise, sehr musikalische Art und Weise auch. Und hier eben die Geschichte aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt hat. Danach, was so danach kam bei Marjane Satrapi, ist schon echt, weiß ich nicht, es zeugt immer mal wieder irgendwie von ihren Wurzeln als Animationsfilmerin auch, finde ich so. Hast du hier Huhn mit Pflaumen damals gesehen?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, das war mit Mathieu Amalric in der Hauptrolle, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, richtig. Und war ein ziemlich schräges Ding, fand ich. Auch wieder gemeinsam mit Vincent Paronneau inszeniert, mit dem sie auch schon Persepolis gemacht hatte. Und die Filme waren vielleicht nicht immer erzählerisch absolut überzeugend, aber immer wieder interessant. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es denn aussieht, wenn Marjane Satrapi so was völlig anderes inszeniert. Paris, Paradies, ja, was ist das denn für ein Film?
Das ist ein episodischer Film über den Tod und Nahtoderfahrung als soapige Komödie inszeniert.
Interessant. You got me.
Ja, also es startet mit einem True Crime Journalisten, der halt seine Sendung da aufnimmt über ja, Leute, die Verbrechen überlebt haben, berichtet, auf einem Friedhof steht, dann führt ihn der Friedhofsgärtner in so eine, ja, halt den Hügel hoch in eine Gruft rein und da hat der seinen eigenen Sarg gebaut, der einen für 24 Stunden am Leben halten sollte, falls man aus Versehen lebendig begraben würde und das ist so die Eröffnung von dem Ganzen und dann begegnen wir halt verschiedenen Figuren, die irgendwie Begegnungen mit dem Tod haben. Monica Bellucci spielt, und das auch sehr gut, eine Opernsängerin, die ja eine Nahtoderfahrung hat, im Leichenschauhaus wieder aufwacht und dann feststellt, dass niemand Nachrufe über sie schreibt und es der Welt egal war, dass sie gestorben ist. Und sie selber hat halt noch so ein Diva-Mindset gehabt und muss jetzt damit umgehen, dass sozusagen seit sie von der Bühne weg ist, die Leute sich ihrer eben nicht erinnert haben. Und es gibt die Familie, ihre Dienstboten, halt eine Familie aus Spanien und Kolumbien, ja, bereiten sich auf die Quinceañera der Tochter vor und machen sich Sorgen um die Großmutter, die halt unermesslich viel Kette raucht, eine Zigarette nach der anderen anzündet. Ein Stuntman wird nach einem Unfall seines Sohns mit den Risiken seines Berufs konfrontiert. Ein ehemals Leichen-Make-up-Artist verliert seinen Job, weil er die Leichen sozusagen zu flamboyant geschminkt hat und muss sich dann neu orientieren, kommt dann halt beim Film unter, hat dann eine verliebt sich in den Stuntman und daraus entwickelt sich dann auch eben eine Freundschaft und solche Geschichten passieren da. Immer wieder treffen sie sich in einer Bar, wo der Barkeeper seine Frau verloren hat und alle Leute ständig daran erinnert, dass er seine Frau verloren hat und trauert seit Jahren. Da ist ein Polizist-Stammkunde und der gerät dann halt in einen Fall, wo ein schwer depressives Mädchen, das durch einen Revenge-Porno sozusagen nah an den Suizid getrieben wurde und selbstverletzendes Verhalten zeigt, auf ein sozusagen, während sie über Selbstmord nachdenkt, von einem Serienmörder entführt wird. Das ist der zweitlustigste Serienmörder dieser Woche. und dann von dem in einem so einer Ruine gefangen gehalten und er möchte sie eigentlich foltern und sie erzählt ihm aber halt dann ihre Lebensgeschichte und er ist einfach die ganze Zeit genervt, bis er sie halt sozusagen wieder freilässt. Und diese letzte Episode ist für mich auch eine der Sachen, die halt diesen Film bricht, weil es halt so absolut es ist halt ein Serienmörder, der ein Kind eigentlich töten wollte und wir sehen, wie er sie mit einem Messer schneidet und Blut und ihr selbstverletzendes Verhalten halt vorher auch und das bricht irgendwie für mich die Stimmung des Films, dass da halt diese Serienmörder-Episode mit drin ist und gleichzeitig irgendwie so lustig erzählt wird und ach ja, das Mädchen, nachdem sie wieder frei ist, sagt sie dem Polizisten, was sie tun sollen, weil sie ist halt so tief im True-Crime-Game drinne und viele der Sachen gehen mit, leb einfach dein Leben und dann wird es besser. Komm drüber weg. Das ist die Botschaft. Komm drüber weg.
Just get over it.
Ja, genau. Just get over it. Du bist in Paris. Das muss aber reichen, du bist in Paris.
Life ist schöne Stadt. Don't worry.
ja, also es ist halt wirklich so ein. Also zu viel kommt drüber weg, zu wenig sinnvolle Trauerarbeit, was nicht heißt, dass nicht manche der Geschichten auch einen ergreifen können oder dass es schlecht gespielt wäre. Es ist halt gut gespielt. Und mit einer, ich finde es halt teilweise fragwürdigen Botschaft und eben überraschend belastenden Bildern für was ich, also auch für eine schwarze Komödie ist es halt nicht, also das ist nicht, was mir der Trailer verkauft hat, diese Serienmörder-Sachen, wenn es halt eine. Die Prämisse ist halt auch gar nicht, ist auch gar nicht schlecht, aber uneben für mich. Uneben insgesamt von Episoden, und es fühlte sich für mich an, als hätte ich einfach so ein paar Folgen von einer seltsam morbiden Daily Soap gesehen. Mhm. Und wer das Gefühl eben halt mag, also jetzt ist es noch nicht auf einem Twin Peaks Level von Meta-Humor über Daily Soaps, aber der Film arbeitet schon mit Melodrama, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch absichtlich melodramatisch ist und over the top und eben halt teilweise extreme Momente, die da reingebracht werden. Dann ist es halt durchaus auch ein sehenswerter Film dafür, wenn man eben einen einheitlichen Ton möchte oder sich leicht von Themen, die mit Tod und Trauer und selbstverletzendem Verhalten zu tun haben, belasten lässt, dann ist es vielleicht ein Film, den man für bessere Tage aufbewahrt oder auch einfach gar nicht guckt. Und der Verlust ist dann halt auch nicht enorm, aber es ist jetzt auch, ich habe ihn nicht bereut zu sehen. Ich habe mich nie gelangweilt. Ja. Es war, obwohl er doch teilweise schon vom Pacing eher langsam ist, als ob er wirklich halt eine Daily Soap wäre und die Zeit hätte. Und die Runtime vollkriegen muss. Also da hätte man den Pace noch anziehen können und wahrscheinlich hätte es noch besser funktioniert und der Humor hätte auch, glaube ich, durch Pacing gewonnen, weil Humor eben halt viel mit Pacing zu tun hat.
Mhm. Immerhin ganz illustrer besetzt mit Monica Bellucci, mit André Dussolier, Ben Aldridge in den Hauptrollen. Aber klingt so ein bisschen wie das, was ich bisher auch so von ihr gesehen habe. Interessant, aber am Ende dann doch irgendwie nicht ganz, ganz rund und nicht ganz gut.
Ja, das ist, glaube ich, wie man das zusammenfassen kann.
Es ist so, ja, Story of Marjane Satrapi's Life, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ne, Persepolis unerreicht, immer noch echt ein absoluter Klassiker.
Ja, wenn das wichtigste Werk autobiografisch ist, man kann ja jetzt nicht erzwingen, noch was Interessantes zu erleben.
Das stimmt. Marie Curie hatte sie zuletzt noch inszeniert, war auch eine gute, aber auch nicht eine wirklich überragende Verfilmung des Lebens der Physikerin und Nobelpreisträgerin. Gut, also Marjane Satrapi's Paris Paradies ist ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Er läuft in Leipzig im Passage Kino an. Und ja, dann haben wir in dieser Woche außerdem noch einen Film von Balthasar Kormakur, der uns vorab nicht gezeigt wurde. Ist, glaube ich, über Universal ins Kino gekommen. Aber in diesem Fall wirklich ganz interessant, weil es nicht der übliche Actionfilm ist von ihm. Der ist ja damals bekannt geworden, 2002 mit Die kalte See, großartig wirklich. Oder auch mit vielen spannenden Thrillern und Krimis in Skandinavien, die er inszeniert hatte. Aber dann natürlich klar Weltpublikum bekannt geworden durch Contraband und Two Guns beispielsweise oder auch jetzt die Everest-Geschichte, also großes Action-Kino, und hat jetzt Touch inszeniert, und Touch wiederum erzählt die Geschichte eines die Reise eines Witwers, der seine erste Liebe finden will, bevor die Zeit abläuft. Also wieder ein Film in seiner isländischen Heimat gedreht und dann auch von dort aus eben auf Reisen gehend. Touch ab dieser Woche ebenfalls im Kino, läuft im Passage-Kino und außerdem im Kino und vielfach zu sehen in den Multiplex-Kinos, genauso wie auch in den Arthouse-Kinos, ist 200% Wolf, die Fortsetzung von 100% Wolf, Animationsfilm, und das Ganze aus Australien von Alex Staderman. Und ja, wer da Lust drauf hat, mit den Kiddies vielleicht auch, ist glaube ich eher kinderkompatibel, der kann das ab dieser Woche auch sehen in den Kinos. So, die restliche Zeit gehört der Sofa-Ecke beziehungsweise dem, was sonst noch so heute ansteht. Wir machen aber ein kleines bisschen Verschnaufpause hier mit Musik aus The Dead Don't Hurt von Viggo Mortensen.
Das Entfernen dieser Baumstümpfe, um Weideland zu gewinnen, war schon immer mühsam. In früheren Jahren hatte ich dafür Nitroglycerin oder Dynamit verwendet. Aber jetzt kann ich gleichzeitig mein Lasso werfen vervollkommnen, während dieses neuartige Sprengstoffkabel die Baumstümpfe wegpustet.
So, die Filmstarts der Woche sind natürlich Geschichte. Und wir kommen stattdessen jetzt hierzu.
Die Filmriss-Sofa.
Genau. Wir lümmeln uns in der Sofa-Ecke und haben mal wieder was Neues von Guy Ritchie, der ja auch viel filmt. Und jetzt allerdings nicht im Kino, sondern auf den Streaming-Diensten. Bei Prime ist er ja zwischenzeitlich zu Hause. The Ministry of Ungentlemanly Warfare basiert auf
einer wahren Geschichte tatsächlich. Man mag es kaum glauben, wenn man den Film schaut, aber das ist tatsächlich so. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, in anderen Ländern ist der Film auch durchaus ins Kino gekommen. In Deutschland halt hat man aber die Prime-Strategie sozusagen für erfolgsversprechender gehalten. Ja, ich sag mal, es ist so ein bisschen Guy Ritchies Inglourious Basterds, das kann man auf jeden Fall sagen.
Das ist, was er versucht zu machen.
Genau, denn er orientiert sich da natürlich ganz klar an in dem Fall, wie gesagt, an einer wahren Geschichte, bei der eben so einen Haufen, ich nenne sie jetzt mal etwas untechnisch Outlaws, so zusammengewürfelt werden, die dann also eine geheime Mission, auch so das dreckige Dutzend oder so, ist ja im Prinzip die gleiche Geschichte.
Ja, Filme halt.
Genau, die eben dort dann eben eine Mission sozusagen zusammen erledigen müssen. In dem Fall geht es also darum, dass auf der Insel Fernando Po, die also beim Golf von Guinea, jedenfalls dort vor der Küste Afrikas sozusagen sich befindet, dass dort eine große, ich glaube, U-Boot-Station oder genau, sowas war es, oder Munitionslager oder so.
Genau, da werden Luftaustauscher für U-Boote, sozusagen, also da können die deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg fahren halt dahin und tauschen ihre Luftfilter aus und das ist halt in neutralen Gewässern, weil spanische Kolonie, aber die Nazis sind da halt, weil auch Faschisten sehr willkommen und machen da eben ihren Geheimkram, aber hier die britische Admiralität möchte einen Krieg mit Spanien vermeiden. Am liebsten würden sie, wie der Film es darstellt, auch sich lieber den Deutschen ergeben, aber Winston Churchill heldenhaft schlecht imitiert von Rory Kinnear schickt eine Truppe von sympathischen Schurken los, die Nazis ermorden sollen, damit die aufhören, U-Boot-Krieg zu führen.
Genau, denn insbesondere das Wasser oder die Hoheitsgewässer waren ja im Zweiten Weltkrieg dann auch relativ lange eins der, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, militärischen Erfolgsrezepte sozusagen, was also den Nazis da ja relativ lange gewisse Vorteile sozusagen auf der See gebracht hat. Ja, du hast schon angesprochen, das, was von dem Film wirklich am meisten hängen bleibt, das ist wirklich das, was Rory Kinnear da macht als Winston Churchill. Also Winston Churchill ja auch, glaube ich, wahrscheinlich eine der meistgespielten Figuren aller Zeiten in der Filmgeschichte. Auch in den letzten Jahren könnte man wahrscheinlich schon 10 oder 20 Leute aufzählen, die ihn gespielt haben. Es war wahrscheinlich nicht so schlecht getroffen wie hier. Ich weiß auch nicht so wirklich warum, weil der Film ist ansonsten, also
die Besetzung ist an sich gut.
Genau, die Besetzung ist ja wirklich gut und ich frage mich so ein bisschen, was das sollte. Aber ja, wie dem auch sei. Der taucht auch nicht so viel auf in dem Film, aber ein paar Mal ist er durchaus zu sehen. Was man ansonsten über den Cast sagen kann, finde ich, das ist, finde ich, die große Stärke dieses Films und das, was den Film so ein bisschen dann doch ja vielleicht auch besprechenswert macht. Wir haben hier unter anderem Henry Cavill, wir haben Henry Golding, Alan Richardson, Alex Pettyfair, heißt er, glaube ich, wird er ausgesprochen, und auch Esa Gonzalez, die dann halt so sozusagen die weibliche Komponente sozusagen mit reinbringt. Also wirklich einen sehr guten und sympathischen Cast, der diese Rollen, sage ich mal, dann auch mit hinreichend Charme und sicherlich auch mit hinreichend Star-Power, sage ich mal, oder Glamour oder so auszeichnet, um eben hier die Geschichte zu tragen. Und genau, Flo zeigt gerade schon, der Bösewicht ist jemand, der, glaube ich, vor 20 Jahren mal gesagt hat, er würde niemals sozusagen einen Nazi spielen, aber er hat es offenbar doch gemacht oder vielleicht hat sich, was auch immer, aber jedenfalls hat er auch schon vorher mal gemacht, genau, aber in Inglourious Basterds hat er ja darauf bestanden, dass er unbedingt einen guten Deutschen sozusagen spielen möchte. Die Rede ist von niemand geringerem als Til Schweiger, der okay ist, finde ich.
Ja, ich habe mich halt, ich war enttäuscht, ihn zu sehen.
Ja,
weil vorher war es halt so, ja, selbst Rory Kinnear, ich gönne den Leuten Spaß zu haben, man merkt, die haben Spaß am Spiel und dann taucht Til Schweiger auf und die Stimmung ist dahin.
Ja, aber meine Güte, und ich meine, ohne da jetzt zu viel zu verraten, wie das in so einem Film, wo klassisch Gute gegen Böse irgendwie kämpfen, kann man sich vielleicht auch schon denken, was mit seiner Figur so passiert, sodass man auch dort sozusagen gewissermaßen auf seine Kosten kommt. Was gibt's noch zu sagen zu dem Film? Oder beziehungsweise die Leute, also die es ja durchaus alle wirklich gab, waren so ein bisschen die Inspiration für die James-Bond-Bücher. Auch Ian Fleming wird ja durchaus, also der taucht auf in dem Film.
Ja, das war sein Job während der Kriegszeit.
Genau, der war damals tätig.
Geheimdienstsekretär im Grunde.
Welcher davon ist dann Christopher Lee?
Keiner von denen.
Weil die Urban Legend ist doch, dass Christopher Lee das Vorbild von James Bond ist, weil er der Cousin von Ian Fleming war.
Ach so, okay.
Na gut. Christopher Lee kam später.
Ah.
Aber selbe hier, selbe Black Ops-Sache. Die Figuren, man darf keinen realistischen Film erwarten. Man kriegt halt Man on a Mission, das, was Inglourious Basterds noch halt ein bisschen konterkariert und was der Trailer versprochen hat, aber der Film absichtlich nicht hielt. Das, hier kriegt man exakt diese Art von halt Gewaltdarstellung und gut gegen böse. Und so bedauerlich es ist erfrischend, wenn man einen Film hat, der ganz klar sagt, Defätismus ist schlecht und wir sollten gegen Nazis kämpfen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und insofern, man kann die Guten gut finden, man kann die Bösen böse finden und man kann sich auf einem Abend auf dem Sofa unterhalten lassen.
Genau, ja, das wäre auch so mein Fazit. Also man kann halt sagen, der Film, sag ich mal, da werden jetzt keine Bäume ausgerissen. Guy Ritchie erfindet sich auch nicht neu oder so, sondern das ist genau das, was man erwartet. Und ich fand ihn schaubar, ich fand ihn unterhaltsam, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein großer Wurf oder so. Und ich kann auch verstehen, warum man nicht ins Kino gekommen ist oder warum er im Kino nicht gut lief. Es ist wenig Neues, es ist wenig Besonderes, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, genau.
Ja, Guy Ritchie ist ja immer noch der bessere Zack Snyder, finde ich.
Also, ja, das auf jeden Fall.
Der Film ist immerhin nur 2 Stunden lang, ne? Ja.
Also, The Ministry, aber dafür ist der Titel länger. The Ministry of Ungentlemanly Warfare ist jetzt auf Prime zu sehen. Vielen Dank euch beiden. Bei dem schönen, strangen DVD- und Blu-ray-Label Pierrot Le Fou ist Nightmare erschienen, ein norwegischer Grusel.
Sehr gut, dass du nochmal gesagt hast, aus welchem Land er kommt. Ich habe es nämlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Norwegen war es, oder?
Das ist, wie gesagt, kann gut sein. Ich hab's, bin leider, es ist Skandinavien.
Genau.
Ich kann das leider mit der Sprache nicht so zuordnen, wenn hier, wie heißt das? Mare Rittet ist der Originaltitel. Und es ist dieses, ich liebe, wenn man es Groß- und Kleinschreibung beachtet, es ist nämlich Nightmare mit einem großen M, weil wir haben es hier mit einem Folklore-Horror im Grunde wieder zu tun. Es ist sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, das letzte Pierrot Le Fou, die Blu-ray, die ich mit nach Hause genommen habe, war La Huesera, die Knochenfrau, wo es um gewollte, ungewollte Schwangerschaften und deren Konsequenzen ging, sage ich mal. Und jetzt haben wir was Ähnliches tatsächlich aus Norwegen eben. Es geht um ein Pärchen, die in eine Wohnung ziehen. Und die halt einfach komplett renovieren müssen. Die haben die sehr günstig bekommen, weil halt jemand drin gestorben ist. Und am ersten Abend kommt auch schon der Nachbar irgendwie rüber, der sie erst sagt, sie sollen die Musik leiser machen, weil sie noch feiern. Und dann setzt er sich halt dazu und trinkt halt Bier. Und dann kommt irgendwann die Frau und sagt, hey, du hast mich mit dem Kind alleine gelassen. Und die sind schon irgendwie komisch. Und sie fühlt sich auch immer ein bisschen unwohl, hat man so das Gefühl. Und irgendwann geht's halt los, dass sie nicht mehr richtig schlafen kann. Es geht dann darum, dass er potenziell sagt, wenn sie jetzt schwanger wird, dann ist er voll fein damit. Er hätte schon Bock auf ein Kind und sie ist halt so, nee, ich will auf keinen Fall Kinder. Wo ich mir auch schon gefragt habe, so, habt ihr davor nicht drüber geredet, bevor ich eine Wohnung gekauft habe zusammen? So, aber geschenkt. Und dann wird sie eben irgendwie schwanger und hat halt irgendwie Albträume, kann nicht schlafen und dann geht es die ganze Zeit darum, was zum Teil eben echt ist, was in ihrer Schlafparalyse funktioniert, weil wir eben dann, wenn es um die Folklore geht, sind wir eben hier bei einem Nachtmahr. So, und dass das halt diese Grundthematik ist, wie halt Schlafparalyse erklärt wird und sowas, dass da halt ein Dämon am Werk sein soll, der dann eben die Frau des Hauses, sag ich mal, terrorisiert. Und das ist ziemlich cool eigentlich gemacht. Also ich fand das durchaus sehenswert. Ist jetzt auch nichts, was mich jetzt extrem vom Hocker gerissen hat, aber der hat schon seine Momente, der Film. Der ist auch zum Glück nur stabile 100 Minuten lang. Das heißt, der ergießt sich auch nicht in irgendwelchen extremen Exzessen. Ich gucke gerade, scheint der erste Langfilm zu sein. Ja, ist der erste Langfilm von der Regisseurin. Dafür auch auf jeden Fall respektabel und ja, also ich fand das sehr, sehr spannend wieder, weil es halt einmal das aus Mexiko mehr oder weniger zu sehen, wo es darum geht, dass Lebensentscheidungen eventuell hinterfragt werden, und dann halt jetzt einmal aus Norwegen, wo es um was sehr Ähnliches ging mit ich bin schwanger, und dann ne, sind auch Dinge wie, also es gibt eine Szene, wo sie halt literally zum Arzt geht und sagt, ich will eine Abtreibung, und der sagt, ja, hast du das mit deinem Partner besprochen? Mhm. So, also halt schon auch unangenehm und gleichzeitig auch sehr realistisch, so wenn es jetzt also ich meine, Abtreibung hatte ich jetzt nicht zu Hause, aber sowas Ähnliches. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass Ärzte da teilweise sehr scheiße sind, was Selbstbestimmung bei Frauen angeht. Aus Erfahrung. Und das ist, macht es nicht besser, aber ist tatsächlich dann schön zu sehen, dass das halt eben auch mal gezeigt wird und nicht immer nur so, oh ja, im Film funktioniert immer alles ganz toll.
Nee, da ist viel Horror drin.
Das, ja, es ist, macht dann nicht so viel Spaß. Und die Wohnung ist auch schön creepy, auf jeden Fall, in der sie sehr viel spielt. Mhm. Ich fand den Hauptdarsteller noch ganz interessant, weil ich irgendwie in manchen Szenen das Gefühl hatte, er wirkte wie ein billiges Rip-Off von hier Bill Skarsgård. Sieht ein bisschen aus wie Bill Skarsgård in The Crow, nur halt eben ungefähr 20 Zentimeter kleiner.
Bill Skarsgård at home.
Ja, mhm. Das ist der Bill Skarsgård aus, also ich weiß nicht, sind die aus, wo sind die Skarsgårds her, auch aus Schweden oder Norwegen oder sowas?
Skarsgård ist schwedisch, glaube ich.
Ja, aber ich fand es halt sehr spannend, dass anscheinend tatsächlich auch genügend Menschen aus der Region gibt, die einfach optisch ähnlich sehen.
Hm. Ja, Stellan, genau, und seine Söhne Bill und Alexander Skarsgård. Ja, auf jeden Fall schön, dass es das jetzt zu sehen gibt. Also hat sich gelohnt, genau. Für dich?
Ja, für mich hat sich's gelohnt, ja.
Wunderbar, das ist doch gut. Also Nightmare jetzt bei Pierrot Le Fou zu haben auf DVD und Blu-ray und im schicken Mediabook. Danke dir. So, machen wir noch?
Ja,
machen wir.
Wir machen noch, okay. Ein bisschen queere Geschichte, wo wir halt schon die ganze Zeit den CSD angesprochen haben. Der hat ja auch, ja, historische Gründe und Ursachen. Stellt euch vor, ihr seid am 26. Juni 1969 in New York unterwegs. Ihr kommt vielleicht gerade vom Trauerzug zum Tod Judy Garlands. Eventuell wart ihr an der Cruising Area, an der Christopher Street Pier, wo ja zwischen nach Fleischabfällen riechenden Containern Homosexuelle versuchen, irgendwie Kontakt zu finden. Und dann geht ihr die Straße hinauf zu einer Bar, dem Stonewall Inn. Zwei dunkle Räume, kaum fließend Wasser, überall riecht es nach Rauch, aber es ist Strom da und es ist ein sicherer Raum für Queers. Ihr wisst noch nicht, dass heute Abend eine Razzia stattfinden wird, in der euer Widerstand dagegen die Geschichte der queeren Bewegung verändern wird. Und dann geht die Jukebox an und das erste Lied, was jeden Abend die Tanzfläche eröffnet, wird gespielt, nämlich Connie Francis mit Follow the Boys. Ja, die queere Geschichte war durchaus schon immer ein bisschen geprägt von Vorbildern, die man sich irgendwo in der Kultur gesucht hat. Oft konnten sie eben, wie wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben, nicht offen dargestellt werden. Und entsprechend waren ja Diven, die in Musicals aufgetreten sind, eine, ja, beliebte Projektionsfläche, und Connie Francis war da keine Ausnahme. Die lief nicht nur im Stonewall Inn. Schöner fremder Mann ist für manche Schwule in Deutschland entsprechender Generation sicherlich auch ein Meilenstein gewesen. Und dieses Lied stammt aus einem Film, der Follow the Boys heißt, und da geht es um eine Frau, die eben mit einem Seemann verheiratet ist und ihm vom Hafen zu Hafen folgt. Und diese romantischen Vorstellungen und natürlich auch die Ästhetik von Seeleuten haben Queers angesprochen. Genauso Judy Garland, die am Vorabend von Stonewall beerdigt wurde und eben auch einen dieser großen Diven- und Projektionsflächen gewesen ist. Sie war verheiratet mit Vincente Minnelli, einem großen Musical-Regisseur, der eben auch selbst schwul oder zumindest bi gewesen ist und bei MGM nicht nur unter anderem mit Gigi und ein Amerikaner in Paris große Erfolge gefeiert hat, sondern auch das sogenannte Ferry Department geleitet hat. Also Kostüm und Musical waren dort Räume, in denen queere Menschen im Hollywood-System arbeiten konnten und eben auch gemeinsam Dinge gemacht haben. Und das ist zumindest den Leuten nicht verborgen geblieben und durchgeschienen. Und ein Freund von Dorothy war durchaus Code, mit dem sich Schwule gegenseitig erkannt haben. Und das hat einen Bezug auf den Wizards von Oz und eben den Tod Judy Garlands entsprechend. Der hat die Leute bewegt im in den späten 60er Jahren, wo aber auch schon eine kulturelle Änderung sich angedeutet hat. Nicht nur eben durch die Aufstände, die aus einer Razzia am Stonewall Inn entstanden sind, sondern auch schon in den Filmen, die zu der Zeit liefen. Das englische Kino ist schon 1960 mit The Victim dazu gekommen, queere Charaktere zu zeigen. Und die wurden eben auch in den USA gezeigt, diese Filme. Unter anderem The Boys in Leather, was zusammen mit The Wild One halt eine Grundlage für so Biker-Kultur geschaffen hat. The Bike Riders steht durchaus da auch in einer Tradition heute. Und es gab eben auch mehr und mehr amerikanisches queeres Kino. Da wurde mit Infam oder The Children's Hour eine lesbische, tragische Geschichte in einem Internat verfilmt, wurde eben die Lehrerin unfreiwillig geoutet werden und viele andere Sachen, die eben eher in so einer Oberschicht spielen. Gleichzeitig kommt eben auch ein sexarbeitsnahes Underground-Kino, zu dem unter anderem Andy Warhol, der zu dieser Zeit in New York arbeitet, viel beiträgt, heraus. Mit Flash ist 1969 zumindest in seinem Kino ein zukünftiger Klassiker zu sehen, wo es um einen Callboy geht, der Episoden erlebt. Und mit Midnight Cowboy läuft 1969 und dann auch als Oscar-Gewinner ein wirklicher Klassiker, in dem Dustin Hoffman sagt, dass er hier längst geht und wo es eben auch um einen Sexarbeiter geht, einen Schwulen, und das ist ein Film, der ja an demselben Tag mit im Kino lief, als eben Stonewall stattgefunden hat. Kurz vorher hat The Queen als Dokumentation auch in New York aufgezeichnet, wie ein Drag-Wettbewerb zu Drama führt, wo eine schwarze Drag-Queen dann nach der Schönheitskür herausgeht und sich über die Unfairness dieser Jury empört, und daraus entsteht aus ihrer Frustration und insgesamt dieser Kultur dann die schwarze Ballroom-Szene, die sich von diesem Gedanken nach, diesem Wunsch nach Akzeptanz abzugrenzen wünscht. Und in diesem kulturellen Moment passieren eben die Aufstände in Stonewall und schaffen einen Bruch zwischen dem, ja, wir sind wie alle anderen und wir wollen nur akzeptiert werden, man kann Mitleid mit uns haben, auch eine laute queere Kultur, die eben ein Existenzrecht aktiv einfordert, und das im Zweifel auch gegen Polizeigewalt. Und da haben sicherlich Dieven, Hollywood-Filme und so etwas zu beigetragen, aber auch das Untergrundkino der Zeit hat abgebildet, dass eben ein Wandel anstand, der sich dann Bahn bricht und auch gleichzeitig ein Befreiungsschlag für das queere Kino darstellt. Midnight Cowboy gewinnt in dem Jahr Oscars. The Boys in the Band erscheint wenig später, einer der großen schwulen Filme der USA. Und insgesamt geht es sehr, sehr viel weiter in dem, was zeigbar und sagbar wird, auch im Mainstream. Und viele Schätze, die in den 60er Jahren entstanden sind, unter anderem die Andy Warhol-Filme, werden dann auch international verbreitet. Und das Stonewall-Ereignis selber, die Aufstände, sind bisher noch nie wirklich adäquat verfilmt worden. Was eigentlich bedauerlich ist für einen so wichtigen historischen Moment. Umso wichtiger, dass wir uns daran erinnern und auch den Einfluss auf Kino und Kultur nicht außer Acht lassen, den queere Menschen hatten.
Harry Nilsson, Everybody's Talking aus dem Soundtrack zu Midnight Cowboy. Vielen Dank, liebe Jasmin.
Sehr gerne.
Ja, und wir kommen damit zum Schluss der heutigen Sendung und da steht natürlich das Filmriss-Filmquiz an. Letzte Woche gab es hier Sin City zu erraten und in dieser Woche gibt's was Neues.
Filmriss-Filmquiz.
Mein Bein tut weh. Ob das Krebs ist? Das ist eine Schwellung. Ich fange an zu schwitzen. Hör auf zu schwitzen. Ich darf nicht mehr schwitzen. Ob sie merkt, wie mir das Wasser läuft. Oh, sie sieht auf meine Geheimratsecken. Sie findet, ich hätte eine Glatze.
Wir finden sie großartig.
Wow, danke, das hört man gern.
Wir waren alle begeistert von dem Skript für Markovic.
Danke.
Eine einzigartige Erzählweise. Mann, ich würde gern das Portal zu Ihrem Gehirn finden.
Glauben Sie mir, das ist kein Vergnügen.
Dann erzählen Sie mal, was halten Sie von unserem irren kleinen Projekt?
Okay, ich halte es für ein tolles Buch.
La Roche ist eine witzige Figur, nicht?
Keine Frage. Und Oline beschreibt die Orchideen so faszinierend. Und wie sie ihre Gedanken schweifen lässt über Florida und Orchideen, liebe Indianer. Das ist der typisch ausufernde New Yorker Stil und dem möchte ich gerecht werden. Für mich soll der Film, für sich selbst stehen und nicht einfach künstlich von der Story angetrieben werden.
Großartig. Ich weiß nur nicht so recht, was das genau bedeutet.
Oh, das weiß ich selbst nicht so genau.
Ja, wenn ihr wisst, was es war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche Freikarten zu The Dead Don't Hurt, unser Mediabook zu Nightmare. Und das war's von uns. Wir sagen kollektiv auf Wieder-Tschüss.
Tschüss. Bis später, Silje.
Bye-bye.